Kodifiziert, der Prof-Talk an der Uni Passau.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kodifiziert, der Prof-Talk. Mein Name ist Belina, mich kennt ihr ja schon. Und heute reden wir über das Demokratieförderungsgesetz, was gerade in Deutschland geplant ist. Und dafür habe ich heute einen sehr passenden Gast bei mir. Würden Sie sich einmal für uns vorstellen?
Ja, ich bin Lars Renzmann. Ich habe an der Universität Passau seit April 2022 den Lehrstuhl für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt vergleichende Regierungslehre inne. Habe eine relativ internationale Karriere hinter mir, aber meine Schwerpunkte in meiner Arbeit sind in der Tat, wie Sie es gerade schon angesprochen haben, thematisch passend Demokratiekrisen und Demokratiekrisenforschung. Ich habe auch viel und arbeite viel zu vergleichenden Autoritarismus und Autokratieforschung im globalen Rahmen und im globalen Kontext. Derzeit unter anderem auch andere demokratiegefährdende Entwicklungen, Ideologien sind Gegenstand meiner Forschung. Ich arbeite, derzeit leite ich ein Forschungsprojekt zu Antisemitismus und anderen demokratiegefährdenden Ideologien in Nordrhein-Westfalen, ein Drittmittelprojekt. Wie bin ich nach Passau gekommen? Vielleicht dazu ein paar Worte. Passau ist jetzt schon eine hoffentlich wohl letzte Station meiner akademischen Karriere. Ich habe in Münster studiert, anfänglich einen Bachelor of Arts in Politikwissenschaft in den USA dann gemacht, bin wieder nach Europa zurückgekehrt, nach Berlin, habe in Berlin studiert und auch promoviert in Politikwissenschaft. Gleichzeitig in den letzten Jahren meiner Promotion war ich Visiting Scholar an der University of California in Berkeley. Nach der Promotion Postdoc und wissenschaftlicher Assistent für ein Jahr an der Yale University. Habe dann lange in den USA gelehrt, an der University of Michigan in Ann Arbor Politikwissenschaft gelehrt. Bin wieder nach Europa zurückgekommen. In Rom habe ich dann einen Fachbereich für Politikwissenschaft und internationale Beziehungen aufgebaut. Hatte 6 Jahre einen Lehrstuhl an der Universität Groningen inne in den Niederlanden. Ja, und bin dann am Ende hier nach Passau gekommen, um hier meine Forschung fortzuführen ins schöne Niederbayern und die schöne niederbayerische Metropole.
Das klingt nach einer beeindruckenden Karriere. Wir wollen natürlich auch noch ein bisschen mehr Persönlicheres über Sie erfahren. Deswegen würde ich Ihnen jetzt ein paar This or That-Fragen stellen. Sie müssen sich im Endeffekt immer zwischen zwei Sachen entscheiden. Und zwar Berlin oder Passau?
Passau.
Zitrone oder Pfirsicheistee?
Zitrone.
Chaotisch oder ordentlich?
Ganz schwierig. Ich bin absolut beides. Kommt auf den Bereich an. Aber insgesamt doch diszipliniert und ordentlich.
Okay. Apple oder Android?
Apple.
Singen oder tanzen?
Gerne beides, aber dann tanzen.
Okay. Ja, das war's auch schon. Dann würden wir einfach jetzt mal reinstarten. Heute geht's um Demokratie. Und es ist ja so, dass wir in der westlichen Welt eigentlich sehr stolz sind auf unsere demokratische Gesellschaft und wir Diversität und Vielfalt eigentlich leben und repräsentieren möchten und auch an andere weitertragen. Allerdings haben sich dahingehend jetzt in den letzten Jahren immer wieder gewisse Konfliktherde gebildet. Gerade in den USA gab es letztes Jahr das sogenannte Parental Rights in Education Gesetz, was auf den Weg gebracht wurde, im US-Bundesstaat Florida. Und zwar, viele kennen das Gesetz eher unter dem Namen Don't Say Gay. Geht es dabei darum, dass in dem Gesetz die lehrplanmäßige Unterrichtung über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität vom Kindergartenalter bis zur 3. Klasse verboten wurde. Auch gegenüber älteren Kindern und Jugendlichen sollte nur noch bedingt darüber gesprochen werden. Und die Republikaner erklären das Ganze damit, dass Kinder so vor Themen geschützt werden sollten, die sie nicht verarbeiten könnten. Und das Gesetz bekam, wie erwartet, ziemlich viel Gegenwind, unter anderem von Joe Biden. Und Aktivisten und Gegner haben sich dagegen eingesetzt und behaupteten, dass es natürlich ja gegen die Demokratie sei. Jetzt ist es so, dass ähnliche Vorfälle, die eigentlich antidemokratisch sind, nicht nur in Staaten wie in den USA sich immer wieder ereignen, sondern auch in Deutschland. Zum Beispiel häufen sich in Deutschland die Probleme mit antisemitischen Angriffen oder Antisemitismus generell. So sind zum Beispiel in Deutschland die judenfeindlichen Gewalttaten von 63 Delikten im Jahr 2021 auf ganze 88 Delikte im Jahr 2022 gestiegen. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Gewalttaten wie gefährliche Körperverletzung, räuberische Erpressung oder auch Brandanschläge und Volksverhetzungsdelikte. Die Gesamtzahl aller registrierten antisemitischen Straftaten liegt bei 2639. Und gerade wir in Deutschland müssen da eigentlich ein bisschen aufpassen. Und das hat jetzt auch der deutsche Staat erkannt. Denn es war bis dato immer nur so, dass die meisten Tätigkeiten, die sich für die Demokratieförderung eingesetzt haben, ehrenamtlicher Natur waren. Und um das zu verhindern und im Gesetz zu verankern, ist jetzt gerade das Demokratieförderungsgesetz in Deutschland auf dem Weg und soll, wenn möglich, noch 2023 umgesetzt werden. Dabei handelt es sich um ein Gesetz zur Stärkung von Maßnahmen zur Demokratieförderung, Vielfaltsgestaltung, Extremismusprävention und zur politischen Bildung. Herr Renzmann, möchten Sie uns vielleicht einmal erklären, warum ist so ein Gesetz überhaupt notwendig?
Man kann Demokratie messen und es gibt mittlerweile sehr gute Tools und Mittel, um das zu tun, den Status von Demokratie und wie sich Demokratie auch verändert. Und wir sind ausgesetzt im globalen Raum mit einer Welle von Autokratisierung, die betrifft die Konsolidierung von bereits bestehenden Demokratien, die betrifft das sogenannte Democratic Backsliding von hybriden Systemen, Systemen, die auf dem Weg in die Demokratie waren oder auf dem Weg in die Autokratie und sich immer weiter jetzt zu Wahlautokratien bewegen. Demokratie wie Ungarn gehört dazu. Und es gibt tatsächlich Herausforderungen, autoritäre Herausforderungen in den eigentlich gefestigten, stabilen, liberalen Demokratien Europas, der USA, der sogenannten westlichen Welt. Also es gibt reale Herausforderungen gegenüber demokratischen Grundsätzen und vor allen Dingen auch gegenüber dem, was Sie gerade beschrieben haben, den soziokulturellen Wertewandel. Den Wertewandel, der eigentlich über die generationellen Kohorten hinweg immer mehr zu mehr Liberalität, zu mehr Akzeptanz von Diversität, von mehr Akzeptanz von Selbstausdruckswerten, von individueller Eigenständigkeit, von individuellen Entscheidungen, was Gender oder Transgender und Sexualität angeht, den Konsum von Drogen angeht, etc. Das heißt, es gibt eigentlich einen Öffnungsprozess und wir sehen aber auch, dass die westlichen Gesellschaften Teil auch einer Gegenbewegung sind und einer Gegenbewegung ausgesetzt sind. Und damit ist es umzugehen, bestimmte politische Akteure, wie etwa, Sie haben es zitiert, in Florida DeSantis und Teile der mittlerweile populistischen Republikaner, sind Teil dieser Gegenbewegung, versuchen zu artikulieren, den Protest gegen den rapiden soziokulturellen Wandel, die Demokratisierung oder die Demokratien, wie sie sich im 21. Jahrhundert entwickelt haben, getragen von Mehrheiten, insbesondere der jüngeren Wählerinnenschaft und der jüngeren Bevölkerung. Das heißt, es ist eine Art Gegenbewegung, der die Demokratien ausgesetzt sind, die lange schon schwelte und jetzt tatsächlich ihre politische Ausdrucksform gefunden hat. Und damit ist es umzugehen. Das heißt nicht, dass es nicht auch Kontinuitäten gibt. Das ist alles nicht ganz neu. Es gab in Deutschland immer Rechtsextremismus. Es gab autoritäre Potenziale auch in den USA. Sie sind nur teils nicht in dieser Weise in die Öffentlichkeit getreten, wie das in den letzten Jahren der Fall ist. Und dazu haben rechtspopulistische, rechtsradikale, rechtsextreme, in Deutschland teils auch neonazistische Akteure zu beigetragen. Dazu hat auch ein enormer digitaler Strukturwandel der Öffentlichkeit beigetragen. Das heißt, wir sind wahnsinnig großen Transformationsprozessen in der Gesellschaft ausgesetzt und müssen als Gesellschaft, als Demokratie darauf reagieren. Ich würde durchaus sowohl auf der internationalen Ebene, aber auch innerhalb der Demokratien von einer Art Krieg gegen die Demokratien reden. Und gegenüber diesem Krieg muss sich die Demokratie als Institution, als Gesellschaftsform, aber eben auch als Lebensform von allen, die an der Demokratie beteiligt sind und die Interesse daran haben, die Demokratie zu verteidigen und weiterzuentwickeln. Die sind dazu aufgefordert, ja, neue Ansätze zu finden, Lösungen zu finden, wie wir diesen antidemokratischen, autoritären Tendenzen, diesen Backlash gegenüber einer freiheitlichen Demokratie des 21. Jahrhunderts, was wir dagegen halten können. Und das ist auf den Einzelnen hinbezogen, das ist auf die Zivilgesellschaft hinbezogen, das ist aber auch auf den Staat, den demokratischen Staat hinbezogen, der sich anders aufstellen muss in einer enorm veränderten Welt. An diesem Punkt setzt das Demokratiefördergesetz auch an. Es ist zunächst einmal ein Anerkennen dessen, dass wir neue, starke, große Herausforderungen haben und die Demokratie tatsächlich bedroht ist, so ein Stück weit. Wir sind in Deutschland auch in einer relativ guten Position. Das heißt also, die Mehrheiten derjenigen, die sich mit Demokratie als Lebensform, als Gesellschaftsform, als institutionellen Rahmen identifizieren, sind sehr groß noch in Deutschland. Und dennoch gibt es auch in Deutschland, wie wir alle wissen, ein erhebliches Protestpotenzial. Und das Demokratiefördergesetz ist eben ein Versuch, ein wenig das Rüstzeug zu stärken, um tatsächlich die Auseinandersetzung mit demokratiefeindlichen Tendenzen in der politischen Bildung, in der vor Ort, in lokalen Räumen voranzutreiben und Möglichkeiten bereitzustellen, auf einer etwas strukturelleren Ebene zivilgesellschaftlichen Initiativen dabei zu unterstützen, gegen Demokratiefeindlichkeit vorzugehen. Und das ist eigentlich der Kern dessen, dass der Staat hier mit dem Demokratiefördergesetz Verantwortung dafür übernimmt, Initiativen, die es gibt, zu fördern und nicht darauf zu hoffen, dass alles nur über ehrenamtliche Tätigkeit funktioniert. Denn das wissen wir im 21. Jahrhundert, das funktioniert nicht. Es gibt seit langem eine Studie Bowling Alone, der Individualisierungstendenzen. Initiativen können nicht auf Dauer strukturell überleben. Gerade in solchen aufgeladenen, polarisierten Auseinandersetzungen, wenn man nur darauf baut, dass sie auf ehrenamtlicher Betätigung beruhen. Da muss der Staat selber fördernd, nicht direkt manipulativ, nicht direkt normsetzend politisch, aber er muss fördernd eingreifen für die Initiativen, die sich gegenüber Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus als größtem Problem, aber auch zum Beispiel dem Islamismus, wo sich Menschen engagieren wollen, und sie müssen auch die Mittel dafür bekommen. Und das ist meines Erachtens die Notwendigkeit eines solchen Demokratiefördergesetzes.
Und stehen Sie dem Ganzen positiv gegenüber oder sehen Sie da auch Stolpersteine?
In der Ausarbeitung des bisherigen Gesetzentwurfs gibt es sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle Nachbesserungsbedarf. Gesetze sind auch immer Kompromisse. Dieses Gesetz ist auch in der Koalition nach wie vor etwas umstritten. Vor allen Dingen von Seiten der FDP gibt es entsprechende Bedenken. Aber ich habe mir das Gesetz angeschaut und war auch als Gutachter geladen im Bundestag, um dieses Gesetz zu bewerten. Und ich denke, dass mit kleinen Korrekturen abgesehen, der Geist dieses Gesetzes, die Grundlagen dieses Gesetzes einen wichtigen Beitrag darstellen werden für die strukturellere Unterstützung der Rechtsextremismusbekämpfung, die wir benötigen. Und das ist ein Stück weit aktivere Auseinandersetzung mit diesem Problemfeld, anstatt einem Laissez-faire-Staat, der einfach nur zuschaut, wie Konflikte sich mithin gewalttätig aufladen.
Ja, jetzt ist ja dieses Gesetz an sich, wie Sie schon sagen, eine gute und auch wichtige Idee. Allerdings stellt sich mir und wahrscheinlich auch vielen anderen Bürgern die Frage, wie wird das Ganze von der Theorie und von der Verankerung her im deutschen Gesetz, wie wird das Ganze praktisch umgesetzt? Das kann ich mir persönlich noch nicht so richtig vorstellen. Aber wenn Sie das Ganze auch begutachtet haben, vielleicht können Sie anhand von 1 bis 2 Beispielen mal erklären, was dieses Maßnahmenpaket denn eigentlich konkret beinhalten soll.
Also soll insbesondere im Kern beinhalten, dass der Staat sich verantwortlich zeigt, tatsächlich bestehende, hervorragende zivilgesellschaftliche Initiativen und NGOs auch mit strukturellen Mitteln auf dauerhafte Fördergrundlage zu stellen. Das ist kein Förderanspruch, der in dem Gesetz formuliert wird. Das ist also sozusagen nichts automatisch dauerhaft Bindendes, aber zumindest die Möglichkeit bereitzustellen einer dauerhaften Finanzierung. Ich hatte es gerade schon angedeutet. Ansonsten, bisher war es so, dass über Programme wie Demokratie leben nur kurzfristige, innovative Ideen gefördert wurden. Und wenn sie ganz erfolgreich waren, wurden sie trotzdem eingestellt, weil es immer wieder ein Experimentalprojekt sein musste. Das heißt, diese kurzfristige Förderung hilft natürlich überhaupt nicht, sondern die Projekte, die erfolgreich sind, die sollten dann unabhängig evaluiert werden. Das ist auch in der Idee des Gesetzes so vorgesehen, von unabhängiger wissenschaftlicher Stelle und von Experten evaluiert. Aber die Projekte, die tatsächlich erfolgreich einen wichtigen Beitrag leisten zur Rechtsextremismusbekämpfung, Forschung auch zur Antisemitismusbekämpfung. Das Problem haben Sie erwähnt. Die Zahlen sind, die Dunkelziffern sind wesentlich höher als die von Ihnen noch genannten Zahlen bei den Straftaten und bei den antisemitischen Delikten. Dass dort im Prinzip Initiativen und Organisationen unterstützt werden, die diesen wichtigen Beitrag leisten und damit auch strukturell zumindest die Möglichkeit haben, in ihrer Arbeit Strukturen aufzubauen und eine Art von Planungssicherheit. Beispiele gibt es ganz viele. Es gibt einerseits die mobilen Beratungsteams, die teilweise dann immer wieder aus anderen Töpfen finanziert werden müssen, aus Landesmitteln, ganz oft aber eben instabil sind und trotzdem alltäglich einen ganz wichtigen Beitrag leisten als Anlaufstelle, gerade für Opfer von Rechtsextremismus und rechtsextremer Gewalt, jenseits der Polizei und der staatlichen Ebenen. Dann gibt es tolle Projekte, wie die mittlerweile auch auf vollkommen dünner Grundlage operieren, wie Mentoring 14 in Stadtteil Neukölln, von vielen als Problembezirk bewertet, wo unter anderem ein Projekt bestanden hat, das eingestellt werden musste, das mit Jugendlichen, muslimischen Jugendlichen arbeitet und sie mit jüdischen Berlinerinnen und Berliner bekannt gemacht hat. Es gibt vor allen Dingen unglaublich viele extrem wichtige Initiativen der politischen Bildung, für mich fast der wichtigste Ansatzpunkt, langfristig Jugendliche, Erwachsene, aber auch Lehrerinnen und Lehrer in der politischen Bildung die Möglichkeit zu geben, an die Hand zu geben, mit Rechtsextremismus umzugehen. Ich weiß von eigenen Seminaren, die ich gemacht habe in Deutschland und im internationalen Kontext für Lehrerinnen und Lehrer, für Schulleiterinnen und Schulleiter, um ihnen an die Hand zu geben, Mittel an die Hand zu geben, gegen Rechtsextremismus vorzugehen.
Ja, wir hatten ja vorhin jetzt das Thema Don't Say Gay, LGBTQ-Feindlichkeit oder auch Rechtsextremismus und Antisemitismus. Wie sollten solche Themen gerade in Deutschland jetzt im öffentlichen Diskurs behandelt werden? Sind wir da schon auf einem guten Weg, auch bezüglich Berichterstattung, wie darüber geredet wird, oder sehen Sie auch da noch Handlungsbedarf?
Wir sind nicht auf einem guten Weg, weil wir als Gesellschaft, als Ganzes keinen Weg gefunden haben, mit dem digitalen Strukturwandel der Öffentlichkeit umzugehen. Das heißt, wir sind geprägt von einer sozialen Netzwerk- und Medienkultur in wesentlichen Teilen, und das betrifft auch natürlich gerade auch die jüngere Generation, wo der Diskurs, die Debatte zu fast allen kulturell aufgeladenen Themen unglaublich polarisiert ist, unglaublich sich aufgeschaukelt hat, und es ist keine gute Gesprächsgrundlage. Es gibt tiefe Gräben, Konfliktlinien in der Gesellschaft zu Fragen von Gender, LGBTQ+, zu Fragen von Antisemitismus und Migration und Rassismus, um nur einige Themen zu nennen. Und das ist eine gigantische Herausforderung. Es ist so, dass wir im Prinzip ausgesetzt sind großen Tech-Konzernen, die die Öffentlichkeit neu strukturiert haben, von Google bis hin zu Facebook, Instagram oder TikTok, und die uns Prinzip den Rahmen setzen als Bürgerinnen und Bürger, was wir konsumieren. Um ein Beispiel zu nennen, ich habe das in der Europäischen Kommission auch bei Digitalbeauftragten der Regierung seinerzeit vorgetragen, das Problem, dass man bei Google lange Zeit, wenn man Ukraine eingegeben hat, auf Sputnik als erstes und als zweites auf Russia Today gestoßen ist. Und das war für niemanden ein Problem, weil Russia Today und Sputnik, das sind zwar demagogische Desinformationssender des russischen Staates, die wurden angesehen als Nachrichtenquellen gleichberechtigt neben der New York Times oder der Tagesschau. Und das heißt, Google hat uns dann per Algorithmus vorgegeben, was 14-Jährige über die Ukraine lernen. Das war dann bis vor kurzem als allererster Eintrag, dass die Ukraine gar kein eigener Staat ist. Und das ist sozusagen die Problematik. Das zeigt, dass wir keine ausreichenden Regelungssysteme haben im Umgang mit Informationen, mit Desinformationen. Es ist ja immer noch ein ganz großes Schwimmen mit der anarchischen Welt der sozialen Medien, die darauf basiert, natürlich als privater Konzerne auf Profit ausgerichtet sind. Und von daher ist es so, dass die drei Dinge, die am meisten Reaktionen generieren auf sozialen Medien, bekanntermaßen Puppies, Kinder und Hate Speech sind. Und das ist natürlich nicht die Grundlage, auf der wir ein demokratisches Gespräch führen können. Und diese Herausforderung, die bleibt. Die Gesellschaft hat noch keine Antwort auf den digitalen Strukturwandel gefunden und die Konsequenzen, die das für die Grundlagen unserer Demokratie hat.
Herr Renzmann, Sie führen ja jetzt gerade auch ein ganz einzigartiges Forschungsprojekt durch zum Thema Antisemitismus. Und zwar handelt es sich dabei um eine Dunkelfeldstudie zu Antisemitismus in Deutschland. Das ist vor allem deswegen wichtig, weil zum Beispiel auch Herbert Reul von der CDU der Meinung ist, dass in Deutschland ein Dunkelfeld aus Vorurteilen und Anfeindungen gegenüber den jüdischen Bürgern herrscht. Und sie gehen dabei so vor, dass sie Befragungen durchführen in der häuslichen Umgebung von BürgerInnen, um die Wahrheit aus ihnen herauszukitzeln. Was machen Sie da konkret? Können Sie das nochmal erklären?
Ja, Sie haben es in Ansätzen schon beschrieben. Es ist in der Tat eine einzigartige Studie und wir sind sehr froh, dass das Land NRW, der Landtag und die Institution des Landes NRW, einschließlich Antisemitismusbeauftragten des Landes NRW, Sabine Leuthauser-Schnarrenberger, dafür gesorgt haben, dieses große Projekt zu finanzieren und zu unterstützen. Wir machen einerseits eine vollkommen neue klassische Umfrage in dieser häuslichen Umgebung. Wir arbeiten zusammen mit dem Forschungsinstitut Allensbach und fragen dort unter anderem nach Aspekten nicht nur des klassischen Antisemitismus, sondern neuer, modernisierter, kamouflierter Form, indirekter Form des Antisemitismus, aber auch der Toleranz gegenüber Antisemitismus. Also wie weit sind Menschen zu bereit, Antisemitismus bei anderen oder bei Institutionen zu tolerieren? Das heißt, wir haben ein ganz neues Umfrageraster. Wir haben sehr gründlich die Items diskutiert und werden dort eine viel umfassendere Studie machen auf dieser Ebene, als das bisher der Fall ist, um mehr zu erfahren, wie sich Antisemitismus, wie verbreitet er ist, wie er sich äußert, auf welche antisemitischen Vorstellungen in der Gesellschaft angesprochen wird. Eine zweite Komponente, auch die ist innovativ und neu, ist, dass wir verschiedene Experimentalstudien da einbeziehen, Vignettenexperimente, situative Experimente, wo sozusagen Menschen auf Situationen reagieren. Und wir werden dort sowohl auch in der methodischen Frage ganz neue Wege beschreiten, die es so in der Antisemitismusforschung noch nicht gegeben hat. Und das ist ein Projekt, das, denke ich, einen wichtigen Beitrag leisten wird, auch in der Erkenntnis dessen, wie es um Antisemitismus in der Gesellschaft, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern insgesamt bestellt ist.
Haben Sie da jetzt auch schon Ergebnisse, die irgendwie was aussagen, oder ist das alles noch relativ offen, oder wollen Sie vielleicht auch vorerst gar nichts dazu sagen?
Das Projekt ist angelaufen Ende des letzten Jahres und wir sind jetzt noch in der Phase, tatsächlich die Umfragen, die dann eben durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Allensbach-Instituts durchgeführt werden, praktisch vor Ort, in der Tat in Interviews, zu Hause in häuslicher Umgebung. Das wird eine repräsentative Studie mit über 1000 Teilnehmerinnen und die Studie wird dann am Spätsommer tatsächlich durchgeführt werden und vorher sind wir tatsächlich nur in der Phase, das alles vorzubereiten und werden dann im Jahr darauf nach der Datenerhebung die Befunde auswerten, interpretieren und dann im Jahr 2024 hoffentlich die Befunde vorstellen können.
Okay, also sind ja dann noch gar nicht quasi vorgedrungen zu dieser Befragung.
Nein.
Das ist alles noch im Kommen. Mhm. Da sind wir dann auf jeden Fall gespannt, sobald das Ganze veröffentlicht wird. Jetzt nochmal zurück zum Demokratieförderungsgesetz. Jetzt ist es natürlich so, wie ich vorhin schon meinte, es ist eine gute Idee, die sicherlich, wenn sie in der praktischen Umsetzung funktioniert, auch positive Auswirkungen haben wird. Was denken Sie, an welchen Stellen oder für welche Personengruppen diese ausgearbeiteten Maßnahmen konkret wirken werden?
Ich glaube schon, das ist, wie gesagt, ein Teil von Maßnahmen. Wir müssen insgesamt darüber nachdenken, wie wir Demokratie fördern, demokratisches Lernen fördern, Demokratielernen fördern, in der Schule, in dem Rahmen der politischen Bildung, im Umgang miteinander und auch die sozialen Medien als Problemfeld habe ich angesprochen. Das Demokratiefördergesetz kann einen Beitrag leisten im Hinblick auf verschiedene Personengruppen. Einerseits im Umgang ganz konkret mit Opfern von rechtsextremer Gewalt, die ihre Unterstützung brauchen und AnsprechpartnerInnen brauchen, im Umgang mit Jugendlichen, die vielleicht verunsichert sind oder die empfänglich sind, womöglich für rechtsextreme Ideologien, aber insbesondere auch, das halte ich für ganz wichtig, auf der Ebene der politischen MittlerInnen und Mittler. Also das heißt derjenigen, die in der Schule oder in der politischen Bildung tätig sind und die teilweise hilflos dem Problem von rechtsextremen rechtsextremen Äußerungen oder Antisemitismus gegenüberstehen und die das Rüstzeug bekommen müssen, tatsächlich als Verteiler von kritischer Auseinandersetzung mit den Themen fungieren zu können. Und da sind gigantische Lücken, da brauchen wir viel mehr Bildung, viel mehr Unterstützung von denjenigen, die eigentlich etwas tun möchten gegen Rechtsextremismus in Schule und Gesellschaft. Und das ist gerade der, glaube ich, Kernansatzpunkt, wo das Demokratiefördergesetz etwas leisten kann.
Sehen Sie da beispielsweise dann auch Journalisten in der Pflicht, sozusagen als Kommunikatoren, die richtigen Werte noch stärker weiterzuleiten?
Absolut. Also auch Journalisten sind nicht automatisch inhaltlich versiert und ausgebildet. Auch die müssen die Kenntnisse erwerben. Was ist überhaupt Antisemitismus? Was ist überhaupt Rechtsextremismus? Wie stellt er sich dar? Wo sind die Gefährdungen? Und wie kann ich damit umgehen? Und wie kann ich vor allen Dingen auch lernen, das ist auch ein wichtiger Aspekt, in der öffentlichen Auseinandersetzung erprobte, wissenschaftlich erprobte Strategien in der Auseinandersetzung mit Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus zu entwickeln. Wir wissen auch aus den öffentlich-rechtlichen Medien, dass das häufig eine Geschichte des Scheiterns ist, dass man Plattformen gegeben hat gegenüber rechtsextremen und rechtspopulistischen Politikerinnen. Um ein Beispiel zu nennen aus der politikwissenschaftlichen Empirie, im belgischen Flandern hat man sich entschieden, als mediale Akteure den Rechtsextremen keinerlei Plattform zu geben, grundsätzlich überhaupt nicht über Rechtsextremismus Bericht zu erstatten. Es gibt bis heute keine relevante rechtsextreme Partei. Ich sage nicht, dass allgemein Rezept ist im Umgang mit Rechtsextremismus, aber es zeigt, dass andere unterschiedliche mediale Kulturen, mediale Strategien unterschiedliche Effekte bewirken können und dass es diese Fragen und diese Auseinandersetzung, wie kann ich effektiv, handlungsstark, argumentativ stark mit dem Problem Rechtsextremismus und rechtsextremer Ideologien umgehen, das ist eine Frage, die sich den Journalisten stellt, an Journalisten stellt und auch das kann letzten Endes mit entsprechender Beratung und Unterstützung durch das Demokratiefördergesetz gefördert werden.
Wichtiges Thema auf jeden Fall und dann sind wir wirklich gespannt, was da noch kommt, wie dieses Gesetz dann funktioniert. Denken Sie, dass es 2023 noch klappt oder?
PolitikwissenschaftlerInnen sind immer schlecht bei den Vorhersagen und das kann ich nicht wirklich abschätzen. Wie gesagt, es gibt widerstreitende Tendenzen in der beim Juniorpartner FDP in der Koalition. Wenn die ausgeräumt werden, dann wird es zu dem Gesetz noch in diesem Jahr kommen. Andernfalls wird es sich womöglich noch mal länger hinziehen.
Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber wie jetzt die Zuhörer wahrscheinlich auch schon mitgekriegt haben, wir haben trotzdem noch einen langen Weg vor uns. Und es ist wichtig, dass auch wir in Deutschland uns immer wieder an die eigene Nase fassen, was solche Themen betrifft. Ja, Herr Renzmann, ich danke Ihnen schon mal vorweg für das interessante Gespräch und hätte jetzt zum Abschluss noch unser Fragensackerl für Sie dabei. Und zwar werden Sie jetzt blind in einen Pool von Fragen reingreifen und eine rausziehen und die sollten Sie uns dann bestmöglich beantworten. Sind Sie bereit dafür?
Alles klar.
Sehr gut. Dann dürfen Sie jetzt einmal blind hier reingreifen und eine Frage auswählen.
Ja.
Und die vorlesen.
Was ist Ihr Lebensmotto? Wow, das ist ja anspruchsvoll.
Ja, philosophisch.
Philosophisches Lebensmotto. Ich kann nicht sagen, dass es Carpe Diem ist, weil ich ja auch darüber den Tag zu leben hinaus schaue. Aber ich würde mal sagen, ich habe kein griffiges Motto, aber für mich ist es wichtig, dass ich tatsächlich mein Leben auch erfüllt führe und genieße und trotzdem auch einen verantwortlichen Beitrag in meiner Profession leiste und von daher als verantwortlicher Bürger in einer Position der Wissenschaft und der Politikwissenschaft im Besonderen für die Gesellschaft einen Beitrag zu leisten, aber auch für die Wissenschaft und dass da am Ende meines Lebens was übrig bleibt, das hoffe ich stark.
Okay, ja, das klingt auch nach einem sehr guten Motto, wo sich viele eine Scheibe abschneiden können. Ja, ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie bei uns waren. Hoffe, Sie haben noch einen schönen sonnigen Tag heute und auch an unsere Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und wir freuen uns schon aufs nächste Mal bei Kodifiziert, der Prof-Talk.
Kodifiziert, der Prof-Talk an der Uni Passau.